damals genannt. Dorfgries oder Kries, ich weiß es gar nicht mehr genau. Wenn ich es recht überlege, muss es Kries gewesen sein, denn genau darum ist es gegangen. Da hat die ganze Jugend des Dorfes Verstecken gespielt. Anfangs bin ich noch zu klein gewesen dafür, da durfte ich noch nicht mitmachen, aber später durfte ich auch mitmachen. Sich verstecken und sich kriegen, daher Kries, ne? Sich verstecken, sich kriegen, sich finden, genau darum ist es gegangen. Und der ganze Teil unseres Dorfes, das eigentlich ein Städtchen gewesen ist, war Schauplatz des Geschehens. Die einen haben sich in Scheunen versteckt, andere in Hauseingängen oder Ställen, hinter Misthaufen und in winzigen Streifen zwischen den Häusern. Aal haben wir das damals genannt, ich weiß gar nicht warum. Aal haben wir das genannt. Mein Lieblingsversteck ist ein offener Keller gewesen. Der war offen, weil da so eine Schütte drin war, so für Kartoffeln und Rüben oder auch mal Briketts, die da von außen reingeschüttet worden sind. Natürlich bist du total dreckig gewesen bei dieser Aktion, aber das hat einem nichts ausgemacht. Ich habe einen Heidenspaß dabei gehabt, aber mein Versteck ist oft so gut gewesen, dass ich oft gar nicht gefunden worden bin. Und das ist dann irgendwie auch wieder frustrierend. Und wenn ich heute Kinder beobachte, wenn sie Verstecken spielen und eins hat sich so besonders gut versteckt, dann möchte ich manchmal am liebsten laut brüllen: Lass dich finden, Kind! Lass dich finden, Kind! Weil ich weiß, wie mühsam das ist, wenn man nicht gefunden wird. Was das auch für ein Streit, für ein Gezänk unter den Kindern verursachen kann und wie das ganze Spiel verderben kann. Wenn die Suchenden dann einfach so frustriert sind und aufgeben. Ich weiß nicht, ob das passiert ist in der Geschichte, die heute vorgeschlagen ist als Predigtext aus dem Neuen Testament, ob es da ums Verstecken gegangen ist, aber ich will es mal einfach so annehmen. Und wir lesen diese berühmte Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Lukas, Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Okay. Ich weiß, was die meisten Kommentatoren zu dieser Stelle sagen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das sind die 99 Schafe, und das eine Schaf, das verloren gegangen ist, das sind die Zöllner, das sind die Prostituierten, das sind die schlimmen Leute. Und sie sind Jesus wichtiger als die 99, die er einfach zurücklässt, um das eine zu suchen. Soweit die gängige Auslegung, mal ganz kurz zusammengefasst. Aber ich möchte diese Geschichte heute nochmal aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten und uns, mich und dich, an diese Stelle setzen. Die Stelle des Schafes, das sich nicht nur verlaufen hat, so, sondern, so unsere heutige Hypothese, sich versteckt hat. Ich denke, dass das auch Erwachsene haben, diesen Wunsch, sich zu verstecken. Wir wollen unsere Fehler nicht zeigen, wir verstecken sie gerne. Wir verbergen sie, genauso wie unsere Ängste, wie alles, was uns an uns selbst unzulänglich vorkommt. Und trotzdem fragen wir uns immer wieder, warum wir uns so im Stich gelassen und allein fühlen. Es geht um drei Phasen, das habe ich noch mal ein bisschen zu Papier gebracht, in unserem Leben, im Leben des Menschen. Einmal um den Wunsch, sich zu verstecken, und dann auch um den Wunsch, gefunden zu werden. Und zuletzt um die Irritation, man könnte auch sagen, um die Verwirrung darüber, gefunden zu werden. Also der Wunsch, sich zu verstecken, der Wunsch, gefunden zu werden und die Irritation darüber oder die Verwirrtheit darüber gefunden zu werden. Robert Fulcombe schreibt in seinem Buch, alles, was du wirklich wissen musst, hast du schon als Kind gelernt, dass auch Gott in der Sprache des Versteckspiels beschrieben wird. Deus absconditus ist ein alter Begriff dafür, ein Begriff, der mir geläufig ist aus meinem Theologiestudium, der Gott, der sich selbst verbirgt. Aber er sagt auch, dass er vermutet, dass es Gott eher darum geht, gefunden zu werden, als sich zu verstecken. Gott bevorzuge, so er, das Sardinenspiel. Mir sagt das nichts, aber das Sardinenspiel, bei dem sich einer versteckt und von allen gesucht wird. Wer ihn findet, versteckt sich an derselben Stelle, bis so viele im Versteck sind und laut kichern, dass sie entdeckt werden. Und Fulcombe schreibt dazu, ich denke, dass Gott ein Sardinenspieler ist. Und er will auf dieselbe Weise gefunden werden, wie jeder beim Sardinenspiel gefunden wird, durch das Gelächter derer, die am Ende alle auf einem Haufen hocken. Das ist doch ein interessanter Gedanke, oder? Aber vielleicht erinnern wir uns an diese Geschichte auf den ersten Seiten der Bibel. Ich denke, manche haben das jetzt auch so im Kopf, diesen Wortlaut. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Ja, ich sehe, dass es auch einige Menschen gibt, die machen sich auf die Suche nach Gott. Die machen sich auf die Suche nach der Wahrheit. Sie lesen viele Bücher, sie besuchen Seminare, sie bilden sich weiter. Aber das scheint mir doch eher eine Ausnahme zu sein. Die meisten Menschen sind, so nehme ich es jedenfalls wahr, doch auf der Flucht vor Gott. Sie verstecken sich. Und wenn ich recht darüber nachdenke, dann erkenne ich, dass es diesen Impuls auch bei uns gibt. Ich verstecke mich trotz allem, was mich zu Gott zurückbringen könnte, wenn ich es nur zulassen würde. Das Problem ist nur, dass der Mensch nicht dazu geschaffen worden ist, sich zu verstecken. Von Anfang an ist das unsere Sehnsucht gewesen, andere zu kennen und selbst erkannt zu werden. Wie war das noch damals bei Adam und Eva? Im Paradies, ich zitiere, die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Kein Grund, sich zu verstecken, alles bekannt. Das ist mit dem Sündenfall verloren gegangen. Deshalb hat Adam Angst gehabt, als er Gott gehört hat, und er hat sich versteckt. Und das ist auch meine Geschichte. Ich verstecke mich, weil ich nicht entlarvt werden möchte. Als der, Klammer auf, schon wieder, Klammer zu, gefallen ist. Als der in seinem ganz persönlichen Dunkel lebt. Ich verstecke mich, weil ich Angst habe, dass ich nicht mehr geliebt werde, wenn die Wahrheit über mich bekannt wird. Ich verstecke mich vor anderen Menschen. Ich verstecke mich vor Gott. Ich verstecke mich vor der Wahrheit. Und in gewisser Weise verstecke ich mich auch vor mir selbst. Das hat mit der Sünde zu tun. Sünde und sich verstecken, das gehört irgendwie zusammen. Das sind irgendwie siamesische Zwillinge. Siamesische Zwillinge der gefallenen Seele. Als ich ein Kind gewesen bin, da habe ich mir oft die Augen zugehalten. Und zwar gerade dann, wenn mich jemand fotografieren wollte. Das weiß ich aus den Bildern. Es gab ja nicht so viele Bilder damals, aber davon gibt es eine ganze Reihe von Bildern, wie ich da stehe und die Augen mir zuhalte. Ich habe wirklich geglaubt, dass mich keiner sieht, wenn ich nicht sehe. Das scheint bei Kindern üblich zu sein, normal in einer gewissen Entwicklungsstufe. John Ortberg berichtet in einem seiner Bücher darüber, dass sein Bruder so gern von den verbotenen Keksen genommen hat. Die Kinder durften alles essen, was in der Küche war, an Obst und Gemüse. Da konnten sie jederzeit zuschlagen. Aber die Keksdose war als Nahrungsmittel in der Küche verboten. Aber sein Bruder hatte sich das anders überlegt. Er wollte permanent Zugang zu dieser Keksdose haben. Und so ist er in die Küche gegangen und hat die Augen zugemacht und hat sich sogar noch eine Hand darüber gelegt, damit er wirklich auf der sicheren Seite war. Dann hat er sich mit der anderen Hand an den Schrankgriffen und der Arbeitsfläche entlang getastet, bis er die Keksdose gefunden hatte. Dann hat er den Deckel angehoben, die Kekse befreit und sich vorsichtig aus der Küche wieder zurückgezogen. Und das alles, ohne die Augen ein einziges Mal geöffnet zu haben. Wenn ich mich verstecke, sieht mich keiner. Er schreibt dazu, das Problem war nur, er hat sich sehr darüber geärgert, das ist eine gewisse Entwicklungsstufe, aber der hat das mit 17 noch so gemacht und die Eltern fanden das so lustig, dass sie es haben durchgehen lassen. Wenn ich mich verstecke, sieht mich keiner. Ich verstecke mich, weil ich Angst habe, nicht mehr geliebt zu werden, wenn die Wahrheit über mich bekannt wird. Aber was verborgen ist, das kann nicht geliebt werden. Ich kann nur in dem Maß geliebt werden, wie man mich kennt. Und ich kann nur völlig geliebt werden, wenn man mich völlig kennt. Aber das kann ich ja nicht zulassen, weil ich ja weiß, was mit mir nicht in Ordnung ist. Deshalb versuche ich, besser dazustehen, als ich wirklich bin. Und damit kann ich durchkommen, damit kann ich gut durchkommen. Wenn dann aber mal jemand mir seine Liebe zeigt und seine Zuneigung zeigt, dann meldet sich diese Stimme in meinem Inneren, ja, wenn du aber die Wahrheit über mich wüsstest, wenn du meine verborgenen Orte kennen würdest, dann würdest du mich nicht mehr lieben. Du liebst den Menschen, der ich deiner Ansicht nach bin, aber du liebst nicht mein wahres Ich, weil du mein wahres Ich ja überhaupt nicht kennst. Und das macht Adam genauso. Aber wirklich überraschend ist die Rolle, die Gott hier spielt. Er stellt die Frage, Adam, wo bist du? Was ist das denn? Ist der Allwissende unwissend? Weiß er denn nicht, wo der Adam steckt? Nein. Gott gesteht dem Adam zu, sich vor ihm zu verbergen. Der darf sich vor ihm verbergen. Das, was Gott sich wünscht, das kann er nicht erzwingen. Selbst er, Gott, kann das nicht erzwingen. Er gibt seinen Geschöpfen die Freiheit, sich von ihm finden zu lassen oder auch nicht. Gott macht seine Augen gewissermaßen zu. Aber es geht um mehr. Gott erlaubt Adam nicht nur, sich zu verstecken, Gott kommt auch, um ihn zu suchen. Gott ergreift die Initiative, um dieses Vertrautsein zwischen ihnen wiederherzustellen, obwohl Adam derjenige ist, der sich Gott verweigert. Gott zählt gewissermaßen bis 100 und ruft dann, ich komme. Wer versteckt sich? In Jesaja steht, dass wir alle wie die Schafe waren, die sich verlaufen haben, dass jeder seinen eigenen Weg ging. Wir alle, steht da, alle. Der Mann, der weiß, dass seine Prioritäten nicht mehr stimmen, den seine Kinder kaum noch zu Gesicht bekommen, der vielleicht auch nicht mehr weiß, wann habe ich eigentlich zum letzten Mal richtig gebetet. Das ist so ein Typ, der versteckt sich. Die Frau, die voller Wut ist über ihre Mutter, ihre Kinder oder über ihren Ehemann, die vielleicht wütend ist auf Gott, weil sie keinen Mann hat oder nicht den Mann, den sie will. Aber ihre Wut ist auf Eis gelegt, sie gibt sie nicht zu. Und so sickert das alles so langsam aus ihr heraus und zerstört alles und es zerstört auch ihr Herz. Sie versteckt sich. Und so viele andere verstecken sich auch. Man könnte jetzt lange fortfahren mit Beispielen. Vielleicht versteckst du dich auch. Vielleicht versteckst du dich auch. Und doch ist es auch da, das Bedürfnis, gefunden zu werden. Und Gott ist derjenige, der mich sucht. Obwohl ich mich verstecke, obwohl ich sogar fliehe, ohne sich ablenken zu lassen, ohne müde zu werden, spürt er mir nach. Hier in dieser Geschichte von Jesus und dem einen Schaf geht ein Tier verloren und findet von sich aus nicht mehr nach Hause. So ein Schaf ist eben auch kein schlaues Tier, wie wir wissen. Und wenn wir mal nachdenken, welche Tiere uns so aus Film und Fernsehen bekannt sind, dann fällt uns in der Regel kein Schaf ein, ne? Außer diesem komischen Klonschaf da. Aber ansonsten fällt uns kein Schaf ein. Flipper war ein Delfin, Skippy, Held meiner Kindheit, ein Buschkänguru, Lassie war ein Hund, Fury war ein Pferd, Clarence ein Löwe und Cindy ein Affe. Sogar ein Schwein hat es zu Weltruhm geschafft. Und wir sind doch damals alle verzückt gewesen von diesem Schweinchen namens Babe, oder? Schafe sind nicht so. Schafe sind Gewohnheitstiere. Ich habe vor vielen Jahren hier ja mal eine Serie über den Psalm 23 gemacht und dabei ausführlich die Schafe beschrieben und ihr Verhalten. Sie grasen Hügel ab, bis nichts mehr übrig bleibt. Sie folgen Pfaden notfalls bis in den Abgrund. Sie verschmutzen den Boden, von dem sie sich ernähren und machen immer weiter damit und werden krank davon. Sie sind nicht aktiv. Wenn ein Schaf sich eine Klippe runterstürzt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die anderen ihm folgen. Oh, Sally ist gegangen, ja, dann gehen die anderen auch alle hinterher, immer hinterher. Schafe können sich sogar festlegen. Sie legen sich hin und drehen sich ein wenig, um sich zu entspannen, und plötzlich verlagert sich ihr Körperschwerpunkt. Die Beine berühren nicht mehr den Boden, sie beginnen zu strampeln und alles wird noch schlimmer, noch viel schlimmer. Es ist völlig unmöglich, dass sie so von selbst alleine wieder auf die Beine kommen. Wenn sie dann so hilflos daliegen, bilden sich in ihren Pansen Gase. Die dehnen sich aus und drosseln den Blutkreislauf, sodass das Blut nicht mehr in die Beine gelangen kann. Ist es sehr heiß und sonnig, kann das Schaf innerhalb weniger Stunden verenden. Ich kann mich aus meiner Lage selbst nicht befreien. Ich muss mich suchen lassen. Da braucht es jemand, der mich im Namen Gottes liebt, selbst wenn er die Abgründe sieht, die ich so verzweifelt zu verbergen suche. Und dann kann ich natürlich auch anfangen, Spielchen zu treiben. Ich kann in einer Beziehung strategische Versteckspielchen treiben. Damit kann ich dann kontrollieren und manipulieren. Sogar in einer Ehe, in einer Familie kann so etwas passieren. Und ich denke, ich weiß, dass es auch Leute unter uns gibt, die genau das schon erlebt haben. Kontrolle und Manipulation in der Ehe und Familie. Ich kann mit dem Verstecken auch jemand bestrafen, der eigentlich die Gemeinschaft mit mir sucht. Wann werde ich endlich den Mut finden, mit dem Versteckspielen aufzuhören? Wenn ich geliebt werde und mich auch geliebt fühle, nur dann, wenn ich geliebt werde und mich auch geliebt fühle. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, das Musical Das Phantom der Oper. Da trägt ja dieses Phantom eine Maske, um sein missgestaltetes Gesicht zu verstecken. Es lebt in den Katakomben des alten Opernhauses, um seine Existenz und seine Untaten zu verbergen. Aber die Sängerin Christine berührt sein Herz. Auf dem Höhepunkt der Geschichte nimmt das Phantom seine Maske ab. Es entscheidet sich dafür, gefunden und gesehen zu werden. Es weiß, dass sein Gesicht grauenhaft aussieht und wartet auf diesen Entsetzensschrei von dieser Christine. Aber dieser Schrei bleibt aus. Ihr Herz ist von Mitleid und Bedauern bewegt. Sie wendet sich nicht von ihm ab, sondern küsst zärtlich sein narbiges Gesicht. Und ihre Liebe verändert das Phantom, zumindest ein bisschen. Es kann sie gehen lassen und ihr die Freiheit schenken, auch wenn es weiß, dass dies das Ende seines Traumes bedeutet. Als es sein Versteckspiel aufgegeben hat, konnte es so erkannt und geliebt werden, wie es war, trotz seiner Verunstaltung. Aber zuerst muss die Maske fallen, dann kann die Liebe das Herz durchdringen. Die Irritation darüber, gefunden zu werden. Ich will dieses Gefundenwerden, wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch, nicht so am Text entlang, ich will dieses Gefundenwerden mal an Zachäus festmachen. Ich denke, die meisten kennen Zachäus, diesen Steuereinnehmer, diesen Zöllner. Der hatte, wie alle Zöllner, von den Römern eine Lizenz bekommen zum Steuereintreiben. Er hat den Römern eine bestimmte Summe gezahlt, die er mit ihnen ausgehandelt hatte. Wahrscheinlich hatte er das Beste von allen Angeboten abgegeben. Und jetzt konnte er so viel rauspressen aus den Leuten, dass das, was er abgeben musste, vielleicht nur einen geringen Teil ausgemacht hat. Der Rest ist in seine Tasche gewandert. Und so haben das ja alle gemacht, alle Zöllner. Die waren ja auch deswegen sehr, sehr unbeliebt. Aber es gibt einen, von dem berichtet ein römischer Autor, dass die Stadt, in der er gelebt hat, ihm ein Denkmal errichtet hat. Warum? Weil er ein ehrlicher Steuereinnehmer war. Das war der einzige weit und breit. Und da hat man ihm gleich ein Denkmal errichtet, ein ehrlicher Steuereinnehmer. Der Beruf ist bei den Juden verachtet gewesen, sehr verachtet, so ähnlich wie Dungeinsammler. Ne? Das gibt es auch, Dungsammler. Wenn eine Frau das nicht gewusst hat bei der Hochzeit, dass ihr Mann Dungsammler ist oder es danach geworden ist, konnte sie die Ehe ohne Probleme scheiden lassen, weil der hat ja gestunken bis zum Gehtnichtmehr. Also das ist so einer dieser verachteten Berufe gewesen. Und so ist auch der Beruf des Zöllners verachtet gewesen. Und dieser Zachäus hat unheimlich viel Geld. Er ist richtig reich. Aber trotz seiner ganzen Kohle ist er nicht zufrieden. Das hat seine Seele eben auch nicht satt gemacht, das ganze Geld, der ganze Reichtum. Und irgendetwas hat ihn an Jesus fasziniert. Und da möchte er ihn sehen. Aber da ist diese Menschenmenge. Alles Leute, die ihn nicht mochten, die ihn am liebsten verprügelt hätten. Und er musste wahrscheinlich auch so ein bisschen darum fürchten. Und jetzt kommt noch ein erschwerend dazu, dass er auch noch sehr klein ist, also von Gestalt sehr klein ist. Was macht er also? Er steigt auf einen Baum, da versteckt er sich. Anerkannt zu sein, ist die größte Sehnsucht, die er hat, aber es ist auch seine größte Furcht. Und dann kommt Jesus näher. Zachäus freut sich. Hey, jetzt habe ich einen richtig guten Blick auf Jesus. Aber dann ist Jesus nicht nur ganz nah, er steht direkt unter seinem Baum und er schaut hoch in diesen Baum und alle anderen auch, die ganze Menschenmenge. Was sieht er da wohl, fragen sich die Leute, ist da ein Kind? Zachäus, sagt Jesus, wie der sich wohl gefühlt hat in dem Moment. Er wollte ja nur aus sicherer Entfernung zusehen und plötzlich schauen Jesus und alle anderen auf ihn, wie er da, naja, in einer ziemlich lächerlichen Position da oben in einem Baum sitzt. Vielleicht haben die Leute gewartet und erwartet, dass Jesus jetzt diesem Betrüger, diesem Halsabschneider gibt, was er verdient hat. Aber es kommt anders. Jesus sagt, Zachäus, kannst du mal runterkommen von diesem Baum? Es ist schwer, so miteinander zu reden, also mach mal schnelle und komm runter. Und dann kommen die Worte, auf die keiner wirklich vorbereitet gewesen ist. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Stellen wir uns das mal vor, diese Szene. Machen wir uns das mal bewusst. Da ist ein Mensch, den alle anständigen Leute meiden. Und dann geht Jesus zu diesem Menschen und behandelt ihn nicht nur anständig, sondern höflich, ja sogar respektvoll. Und dann berührt er ihn nicht nur, nein, er geht mit ihm nach Hause, er isst und trinkt mit ihm. Natürlich sind die Leute mächtig irritiert und verwirrt und er selbst ist es ja auch. Irritiert gefunden zu werden. Und Zachäus macht das, er steigt runter vom Baum, er erkennt die Wahrheit an. Er hat sein Leben auf falschen Sachen aufgebaut. Er hat sich an Gott versündigt, er hat sich an seinem Volk versündigt. Jetzt kommt er raus aus seinem Versteck. Jetzt stellt er sich dem wahren Leben. Jetzt macht er Schluss mit dem Versteckspielen. Was würde passieren, wenn Jesus heute an dem Baum vorbeikommt, auf dem du heute sitzt? Wenn er dich so sehen würde, worüber würde er mit dir vielleicht sprechen? Was versteckst du eigentlich vor ihm? Was willst du, dass keiner erfährt? Was willst du, dass keiner von dir erfährt? Wenn ich früher aus dem Haus gegangen bin, dann wollte meine Mutter immer wissen, ob ich saubere Sachen anhabe. Und zwar nicht nur Hemd und Hose, was man so äußerlich sehen konnte, sondern ganz wichtig war ihr das, was man darunter trägt. Sachen, die man normalerweise ja überhaupt nicht sieht, die einem relativ egal sein können. Warum? Nicht wegen der Hygiene etwa, sondern für den Fall, dass ich einen Unfall hätte. Und da ist es nicht um den Unfall an sich gegangen. Es ist ihr wichtig gewesen, dass die Leute, die zu so einem Unfall kommen, Ärzte, Polizisten, Rettungssanitäter, mich in sauberer Unterwäsche vorfinden sollten, damit ihr Ruf als Mutter nicht geschädigt würde. Ja, ich habe eine Zeit wirklich gedacht, dass das das Erste ist, was beim Unfall von den Polizisten und so überprüft wird, ob man auch saubere Unterwäsche hat. Oh, was hat der für Unterwäsche an? Was der wohl für eine Mutter hat? Was macht Jesus hier? Wie geht er vor? Wie geht Jesus hier vor? Soll Zachäus erstmal einiges in Ordnung bringen, bevor er kommt? Nein, Jesus besteht darauf, sich Zachäus zum Freund zu machen, bevor dieser Zachäus anständig wird. Er wird sein Freund, bevor er anständig wird. Und darüber hat das Volk gemurrt. Er macht ihn sich zum Freund, bevor er anständig wird. Aber Zachäus gibt sein Versteckspiel auf. Jedem, den er betrogen hat, will er das Vierfache zurückgeben, obwohl er vom Gesetz her nur das zurückgeben musste, was er zu viel genommen hatte, plus eine Strafgebühr von 20%. Dazu will er die Hälfte von allem, was er besitzt, den Armen geben. Ja, hier ist wirklich jemand aus seinem Versteck befreit worden, auch wenn es ein goldener Käfig gewesen ist. Jesus sagt das heute noch. Zu allen, die sich am liebsten verstecken wollen, die sich aber auch danach sehnen, gesucht zu werden und die schließlich ganz irritiert sind, wenn sie dann doch gefunden werden, kommt heraus. Kommt heraus, wo immer ihr seid. Die Zeit des Versteckspiels ist vorbei. Jetzt ist es an der Zeit, nach Hause zu kommen. Übrigens keine Strafen, keine negativen Folgen. Komm einfach nach Hause. Vertraut mir. Er macht sich auf die Suche. Wenn wir zurückgehen zu unserer Geschichte nach dem verlorenen Schaf, dem Verirrten, das sich vielleicht auch versteckt hat und ganz bewusst auch weggeblieben ist. Und er trägt es, wie heißt es in dem Text, voller Freude nach Hause. Und er ruft auch heute, lass dich finden, mein Kind, komm nach Hause. Amen. Ich bete noch mit uns.